Betrauern und Verlieben. Verwandlungen von Isabel Janke. In diesem Text möchte ich zeigen, wie das Betrauern meiner Liebe verrückt wurde, indem Menschen versuchten, sie als jeder anderen menschlichen Liebe ebenbürtig nicht anzuerkennen. Sie schienen in den entscheidenden Momenten die Macht über die Definition meiner Liebe zu besitzen und schlussfolgerten daraus, mich aus Entscheidungen auszuschließen, mir Informationen nicht zu geben, mir Dinge zu verweigern, die ich gebraucht hätte, um mit dem Schmerz dieses Verlustes umzugehen. Ich möchte zeigen, wie der daraus im Nachhinein folgende Kampf um die Anerkennung dieser Liebe und die Anerkennung meiner Trauer um diese Liebe und damit nicht zuletzt um die Anerkennung meiner Person einen langen Trauerprozess nach sich zog, der als zu lang, zu heftig, zu tiefgreifend und zu selbstzerstörerisch pathologisiert wurde. Ich hatte langjährige Therapiebegleitung und ich machte eine kreativtherapeutische Ausbildung, in der ich offen mit meinen Erfahrungen umging, mich verletzlich zeigte und Heilungsprozesse teilte. Und selbst dort traf ich immer wieder Menschen, die ihrerseits meine Erfahrungen auf schmerzhafteste Weise an ihrer cis-heteronormativen Lebensweise ausrichteten, sie relativierten und verrückten. Ich habe mir dennoch meinen eigenen Weg gesucht, die Dinge zu finden, die mir helfen, mit meinem Verlust zu leben. Auf diesem Weg habe ich leider zusätzlich zu dem schon vorhandenen, unfassbaren Schmerz noch unzählige andere Schmerzen kennengelernt, die vor allem in erstickende Wut und Einsamkeit mündeten, nicht aber in Sprachlosigkeit. Ich bin die Person, die Dinge aussprechen will. Ich bin der Mensch, der zu seinen Wunden befragt werden möchte, damit sie heilen können. Tod und Trauer werden in unserer Gesellschaft tabuisiert, weil sie Angst auslösen und weil sie wehtun, weil sie von der eigenen Person ferngehalten werden, so lange, bis es die eigene Person ganz nah trifft. Ich habe diese Ängste und die dauernde Beschäftigung damit von mir nie fernhalten können und es traf mich trotzdem unvorbereitet. Trotz allem kann ich sagen, dass mich nichts je tiefer ins Menschsein und zu Menschen geführt hat, als diese vielschichtigen Erfahrungen. Und auch, wenn ihr am Ende des Textes denken solltet, ich lächle und bin tapfer, während ich mich selbst trage, ihr irrt euch. Ich schreie und weine vor Sehnsucht nach den zärtlichen Anteilen in meinem Leben und ich lade euch ein, hinzuspüren und es vielleicht mit mir auszuhalten, denn ich muss es auch. Meine Liebe und meine Trauer haben sich eines Tages beide an die Hand genommen und sind zu Geschwistern geworden, die nur noch schwer zu unterscheiden und kaum mehr zu trennen waren. Doch ich spüre ihre unterschiedlichen Bedürfnisse. Meine Liebe hat Hunger und die Trauer lebt davon. Je hungriger meine Liebe ist und je verzweifelter sie verhungert, desto mehr wächst meine Trauer. Der einen Hunger ist der anderen Nahrung. Beide tun, was sie am besten können. Die Liebe liebt in der Trauer weiter und die Trauer trauert um die Liebe. Hast du ein Zuhause für dieses unzertrennliche Paar? Meine große Liebe ist 2012 von einem betrunkenen jungen Autofahrer in den USA totgefahren worden. Tot, dachte ich. Aber nach einiger Zeit fühlte ich, meine Liebe ist noch in mir. Und sie ist, so wie sie ist, noch immer so schön. Sie ist verletzt wiedergeboren als Katze, als Baum, als Vogel, als Raum zwischen uns, als Bauzaun, als Musikinstrument und als Gedicht. Vielleicht noch sensibler und umfassender als vorher und deshalb wirklich, wirklich schön. Vielleicht braucht sie mehr Geborgenheit und Zeit als früher, um sich bei Menschen niederzulassen. Ich wünsche mir das so sehr, aber es ist unendlich viel schwerer geworden mit den Menschen. Meine Liebe ist kostbar, denn ich habe nur diese. Ich habe sehr gekämpft darum, dass sie gesehen und betrauert werden kann. Das war ein schmerzhafter und kraftvoller politischer Akt. Glaub mir. Ich musste sie benennen und erklären, vergleichen und relativieren lassen, verteidigen und in ihrer WG darum betteln, dass ich ein Buch und ein Kleidungsstück von ihr mitnehmen darf, in das ich nachts hineinweinen kann. Ich musste auch bei ihren Eltern betteln, dass ich sie noch einmal sehen darf, nachdem sie über die großen Meere überführt worden war und sie gesehen, beweint und beschlossen hatten, dass das genüge und ich kein Recht darauf hätte, an ihren Sarg zu treten, um ihren Tod zu begreifen. Kein Recht, weil sie schließlich ihre Tochter sei. Sie den Bestatter bezahlen würden und sie mich gar nicht kannten. Denn der Teil der Geschichte ihres Kindes, in dem ich vorkomme, wurde damals ignoriert, heimlich pathologisiert und totgeschwiegen. Ich habe es dennoch geschafft, mich von ihr zu verabschieden, weil ich gekämpft habe und sich ihre Eltern meiner Kraft nicht verschließen konnten. Ich konnte mich von ihr verabschieden, weil es überall Menschen gibt, die sich öffnen, wenn du dich ihnen öffnest und deine Liebe zeigst. Der junge Bestatter war einer von ihnen. Er sprach noch einmal mit ihren Eltern und das war erst der Anfang. Es tat weh, in dieser katholischen Dorfkirche im Saarland zu sitzen, die Glocken zu hören, die für sie schlugen, so endgültig. Ich war weit weg von Berlin und wurde nicht als das akzeptiert, was ich war. Es tat weh, als bei der Trauerrede nur der Name Iris in Texas sie begleitenden Freundes genannt wurde, während ich eine namenlose Freundin blieb. Natürlich geht es hier um die Pathologisierung unserer Art zu lieben. Sie war ein Punk, feministisch, machtkritisch, mutig und bekommt eine Messe bei der Beerdigung. Sie hat die katholische Kirche gehasst und alles, wozu sie darin gezwungen wurde. Und ich und wir waren die kranke Sünde, von der sie sich freimachen sollte, bevor sie vor ihn treten konnte. Das musste ich mir und wir uns sogar noch in diesem Augenblick von dem Dorfpriester anhören, der es wenig subtil durchscheinen ließ. Ich kann mich davon vielleicht fernhalten, indem ich dort nicht lebe, doch es tangiert mich, wenn es um die Beerdigung meiner Freundin geht und darum, ob ich daran teilnehmen darf oder nicht und wo ich schlafen kann, wenn ich zerstört und geschwächt vor Trauer und in der Familie nicht willkommen bin, weil sie mich nicht kennt und die Art, wie ihre Tochter liebte, nicht akzeptieren konnte. Ich habe die Eltern also angebettelt, eine Nacht mit anderen Freundinnen von ihr auf dem Grundstück ihres Hauses bleiben zu dürfen. Natürlich auch, um den Ort ihrer Kindheit im Nachhinein kennenzulernen und mich irgendwie nahe zu fühlen. Und dann haben sie Ja gesagt, mit dem Nebensatz, dass sie das nicht für uns tun, sondern für ihre Tochter, die sie um so etwas nie gebeten hätte. Und sie haben uns in ihr Haus eingeladen. Und dann haben wir 2 Nächte bei ihnen verbracht und geredet und uns kennengelernt. Und sie haben geweint und uns nach einer Weile gesagt, wir seien die Einzigen, die mit ihnen über ihre Tochter reden. Wie gut das gerade tut und dass das ganze Dorf ihnen gerade aus dem Weg ginge. Und dann war es am Tag der Beerdigung das ganze Dorf, das an ihrem Grab stand. Und wir standen ganz hinten und waren weit weg, weil sie nicht gewartet hatten, bis alle Platz fanden. Und diese Ausgrenzung in einem Moment, wo es so schwer ist, sich zu wehren, tut sehr weh, weil ich nicht wusste, wie schlimm es werden würde und weil ich fassungslos war darüber. Ich habe meine Blumen mit zitternden Händen mit den anderen Menschen aus Berlin geteilt, die sie geliebt haben und die mir kaum ins Gesicht sehen konnten, denn wir waren nicht befreundet. Und dann habe ich ihnen zugeflüstert, dass wir nach vorne gehen müssen und dass wir auch ihre Familie sind. Und das kostete so viel Mut, während der Priester seine Worte an ihrem offenen Grab sprach und all die 100 Menschen ganz still waren und unsere Schritte so unglaublich laut im Friedhofskies knirschten, bis wir, nach gefühlten Stunden der bestürzten Blicke auf unsere Offenbarung, endlich vorne standen. Ich habe weiter gekämpft. Und ihre Eltern konnten sich meiner Kraft und der Kraft ihrer anderen nahen Menschen nicht verschließen. Und irgendwann wollten sie es auch nicht mehr, weil sie auch ihre Tochter darin erkannten. Es war so bitter und es war auch sehr zart. Sie konnten überhaupt erst damit beginnen, ihre Tochter zu sehen, als ihr letztes Abendlicht in unseren Gesichtern verglühte und diese trotz der zerreißenden Trauer warm, lächelnd und liebevoll aussehen ließ. Ein Jahr später habe ich mit zwei Menschen, die meine Liebe geteilt haben, Briefe an dieses texanische Gericht geschrieben, das nicht uns, sondern nur die Eltern nach deren Meinung gefragt hatte, welches Strafmaß sie angemessen fanden, um den Tod ihrer Tochter aufzuwiegen. Wir haben also Briefe geschrieben und ohne die Eltern, die das Höchstmaß von 10 bis 20 Jahren Haft in Betracht gezogen hatten, darum gekämpft, dass 10 bis 20 Jahre Gefängnisstrafe und Gewalt nicht in unserem Namen und im Namen unserer Liebe an jenem ausgeübt wurden, der uns und sich selbst so großen Schmerz zugefügt hatte in dieser Sommernacht in Texas, als er seinen 23. Geburtstag feierte und betrunken und abgelenkt seinen tödlichen Pickup auf unseren Menschen und auf unsere Liebe steuerte. Ich war mir noch nie so sicher wie damals in dem, was ich tat. Wir forderten Bewährung und soziales Engagement von diesem jungen Menschen, der bereits damit begonnen hatte und zusammen mit seiner Schwester einen Verein gegründet hatte, um Menschen davor zu bewahren, seine Fehler zu wiederholen. Wir forderten ihn auf, damit weiterzumachen. Wir sahen keinen Sinn in 10 bis 20 Jahren Haft. Die Person, die wir geliebt und verloren hatten, stand so oft vor Knästen und protestierte dagegen. Das durften wir nicht vergessen. Ich fragte mich, wird es sich in 5 Jahren noch richtig anfühlen? Heute kann ich sagen, ja, das tut es. Andere Briefe habe ich allein an verschiedene Menschen in Texas geschrieben. Meine Therapeutin fand das meiste von dem grenzwertig und schüttelte den Kopf. Sie fand es krank, dass ich Informationen haben wollte, die die Eltern meiner Freundin ungefragt bekommen hatten. Sie fand es krank, dass ich mit der Schwester des Unglücksfahrers in Verbindung stand, die mir ihre Trauer und Verbundenheit ausdrücken wollte, dass ich die Ärztin kontaktiert hatte, in deren Armen meine Liebe starb. Sie fand es alarmierend, dass ich über Twitter den gesamten Gerichtsprozess mehrere Tage lang mitverfolgt habe und dabei mehrfach fast die Besinnung verloren hatte. Doch leider gab es für mich keine andere Möglichkeit, an die Informationen zu kommen, die ich brauchte, um Antworten auf meine Fragen zu finden und das Gedankenkarussell und die Bilder zu stoppen, die durchdrehen, wenn sie keinen Halt finden. Doch ich stand unter keinem Schutz, wurde von niemandem vertreten und mit Gutachten versorgt, die es mir hätten schonender und pietätvoller beibringen können, als es das Internet vermochte. Es war demütigend zu lesen, wie der Prozess in der Öffentlichkeit so viele unbeteiligte Menschen erreichte. Es war demütigend, dass sie die Informationen frei Haus geliefert bekam, die mir im Krankenhaus am Telefon verwehrt wurden, weil ich den falschen Liebesstatus hatte. Es tat unendlich weh, dann ungefiltert die Beschreibungen der schweren Verletzungen meiner und unserer Freundin, die auf den Fotos der Pathologie zu sehen waren, in den kurzen Tweets des Gerichtsreporters zu lesen. Tausende von Kilometern von mir entfernt waren sie im Gerichtssaal an eine Wand projiziert worden. Und unsere Liebe, die Britta hieß, wurde zu einem Gerichtsfall, zu einer Akte und zu Fotos von verletzten Körperteilen, die einmal Brittas wunderschöner Körper waren und der Person gehörten, die ich berührt und geliebt hatte und die dort im Saal allen unbekannt war. Es tat unendlich weh zu lesen, dass sie das verbogene Wrack, das einmal das blaue Fahrrad war, auf dem unsere Freundin in dieser Nacht neben ihrem Freund A gefahren war, in den Saal brachten. Und ich bin zusammengebrochen, als ich las, wie der Fahrer bei seiner Aussage äußerte, dass er gerade am Steuer seines riesigen Pickup-Trucks bei einer Geschwindigkeit von 80 Meilen pro Stunde und 2,4 Promille volltrunken ein Geburtstagstelefonat entgegennahm, als er ein Ruckeln bemerkte und dachte, er sei über die Bordsteinkante oder über einen Hund gefahren. Britta wurde von hinten gerammt, streifte seine Scheibe und schlug irgendwann auf der Straße auf. Der Fahrer hatte davon nichts gemerkt. Er hat nicht einmal angehalten, erst viel später, als er bemerkte, dass die Lenkung blockierte, weil er das Fahrrad mitschleifte. Danach kehrte er um, weil er den Krankenwagen hörte und das Gefühl bekam, das hatte etwas mit ihm zu tun. Daraufhin wurde er festgenommen. Auf dem Polizeifoto nach seiner Verhaftung sieht er sehr verzweifelt aus. Und ich muss heute noch weinen, wenn ich an den Schmerz in seinem Gesicht und an meinen Schmerz dabei denke. Britta ist 2 Stunden nach dem Unfall an ihren schweren Verletzungen gestorben. Ich war allein, während ich die Live-Berichte der Gerichtsverhandlung las und das alles aushalten musste. Ich habe später Kommentare zu einigen unglaublich verletzenden und unbeteiligt klingenden Artikeln in der Online-Presse verfasst, in denen dieser Unfalltod, der Tod unserer Freundin und unser Schmerz missbraucht wurde, um ihn zu instrumentalisieren, ohne Rücksicht auf die Menschen, die sich hinter den Zeilen verbargen. Sie hetzten menschenverachtend über den Fahrer des Wagens, machten diskriminierende Anspielungen ihm gegenüber und glaubten, das sei in unserem und im Sinne unseres toten Menschen. Sie wollten für die Getötete und ihre Familie beten und sich rächen und wussten nichts von der ganzen widerlichen Absurdität ihrer Worte. Wie hätte mich das alles nicht krank machen können? Wie hätte ich das stehen lassen können, ohne mich davon mit der letzten Kraft, von der ich nicht wusste, wo ich sie noch hernahm, zu distanzieren? Doch dieses Handeln war nicht Thema der Therapie gewesen. Ich hatte das bitte auszublenden, um zu heilen. Ich habe auf diese Weise Zusammenhänge lernen müssen und das waren meine politischen Bildungsseminare. Ich habe Zusammenhänge erkennen müssen, die über meinen privat geglaubten Schmerz hinausgehen. Ich weiß jetzt, wie bitter selbst noch die Sprachlosigkeit schmeckt, wenn ich sie nicht in meiner Sprache ausdrücken kann, weil mir die Vokabeln fehlen. Und weißt du noch was? Auch Trauern ist politisch, genauso wie Lieben. Und auch die Trauer ist kein Privatbesitz. Wir haben in dem offenen Brief ans Gericht und an den Pickup-Fahrer auch immer von unserem geliebten Menschen gesprochen, denn es gab keine romantische Zweierbeziehung. Glaub nicht, dass das leicht war, denn ich erfuhr vieles erst im Nachhinein. Ja, es war alles unglaublich schmerzhaft auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Aber ich lernte, den einen Schmerz von dem anderen zu unterscheiden und stellte fest, dass Rache und neuer Schmerz nichts hätte retten können, auch uns nicht. Meine Therapeutin sagte damals zu mir, sie trauern nicht, sie agieren. Ja bitte, was sonst hätte ich tun sollen? Ich erkannte Zusammenhänge mit der Welt da draußen. Trauer kann eine überwältigende Energie freisetzen, wussten sie das nicht als Spezialistin? Und ich finde kaum Worte für die Tiefe und Komplexität der Gefühle, die aus mir hervorgerissen wurden. Meine Therapeutin gab mir die Empfehlung, die Bilder meiner Liebe an meinen Wänden zu reduzieren nach einem Jahr. Ich habe auch das nicht geschafft. Und natürlich geht es hier auch um die Pathologisierung meiner Art zu trauern. Ich musste um so vieles kämpfen und ich habe dabei so viel Dreck fressen müssen. Es dauert alles so lange, bis das heilt. Ich habe versucht, mir die pathologisierende Diagnose irgendwie anzueignen, sie abzuwehren oder sie zurückzuschicken an die AbsenderInnen. Das ging für mich nur mit der Kraft der Wut und hat sicherlich oft unpräzise getroffen und mich zum Teil auch selbst verletzt. Ich sagte mir und allen, die es hören oder nicht hören wollten, ja, meine Anpassungsfähigkeit an das Leben und die Welt ist gestört. Und das führt dazu, dass ich leider sehr niedergedrückt davon bin. Wer wäre davon nicht niedergedrückt? Und wer will sich an diese Zustände schon anpassen? Ich nicht. Die freigesetzte Wut hat bewirkt, dass Menschen, die ich neu kennenlernte, sich von mir abwandten, weil sie mich nicht ertragen konnten und mir sagten, ich sei in meinem Trauma gefangen und könnte langsam mal wieder klarkommen. Und sie haben nicht fühlen können, was es bedeutet, nicht in ihrer Heteronorm und nicht mal in ihrer binären Norm zu lieben und zu trauern und sich zudem Fragen zu stellen, die darüber hinausgehen. Und ja, ich hatte sehr gute Freundinnen, die mich unterstützt haben, so lange und so gut sie konnten, und trotzdem konnte einfach keiner meinen Schmerz wirklich mit mir teilen. Ich war in queeren Trauergruppen. Und sicher gab es gemeinschaftliche Momente in den Gesprächen, doch wenn sie später von ihren Flirts und ihrem Liebesleben erzählt haben, das ihnen Halt gab, bin ich im Boden versunken und war wieder allein. Ich lernte daraus, dass wir wirklich nichts voneinander wissen, wenn wir uns unsere Schmerzen erzählen, und dass Franz Kafka recht hatte, als er schrieb: Wenn du vor mir stehst und mich ansiehst, was weißt du von den Schmerzen, die in mir sind, und was weiß ich von den deinen? Und wenn ich mich vor dir niederwerfen würde und weinen und erzählen, was wüsstest du von mir mehr als von der Hölle, wenn dir jemand erzählt, sie ist heiß und fürchterlich? Schon darum sollten wir Menschen voreinander so ehrfürchtig, so nachdenklich, so liebend stehen wie vor dem Eingang zur Hölle. Inzwischen hatte ich meinen kleinen wundersamen Job verloren, bin trauriger geworden, hab die Tür verriegelt und aufgehört, Musik zu machen. Musik, die immer mein Leben war. Ich konnte nicht mehr auf der Bühne stehen und Menschen Freude bringen. Nach 4 Jahren war ich irgendwann nur noch voller Wut und Einsamkeit. Die Kämpfe und Verrückungen der letzten Jahre hinterließen Spuren und schrieben sich in mich ein. Ich führte innere Dialoge, in denen ich mich in meine Wut hineinsteigerte und mit meinen Freundinnen stritt. Ich machte ihnen Vorwürfe und schrie sie in Gedanken an. Ich bin seltsam geworden seit damals, ja? Ich bin unhöflich und streitsüchtig und launisch und neidisch und weniger verständnisvoll für euch geworden, ja? Und in Gruppen funktioniere ich auch nicht mehr gut. Ich halte es immer noch kaum aus, wenn ihr mir von eurem doppelten und dreifachen Liebesglück erzählt und nicht seht oder spürt, wie sehr es mir wehtut. Erzählt es bitte einfach den anderen und nicht mir. Ich fühle mich oft immer noch ausgeschlossen aus diesem Glück. Es ist unpopulär, über Einsamkeit zu sprechen. Auch in unseren wertgeschätzten Kreisen. Ich weiß. Mir egal. Daraus resultierte, dass ich mich von manchen von ihnen real abwand. Ich suchte irrend, aber ich suchte meinen Weg, der mich auf wunderbare Pfade brachte und endlich Verwandlungen zuließ. Empfohlene Bücher wurden mir dabei ein großer Halt. Und auch die Natur. Der Baum, den wir im ersten Frühjahr nach Brittas Tod als Zeichen des Lebens für sie und uns gepflanzt hatten, er wächst und blüht und beschenkt so viele Menschen. Und plötzlich meldete sich auch meine alte Berufung zum Instrumentenbau wieder. Sie kam ganz leise daher, zart besaitet, aber tragfähig. Da wuchs auch etwas in mir nach langer Zeit, etwas Neues, das auch wieder mit mir zu tun hatte und mit neuen wundervollen Menschen und immer wieder mit Natur. Ich lief bei Sonnenaufgang durch den Park und sah zu, wie der Mohn aufblühte. Wünsche nach Fähigkeiten erwachten, die ich oft an anderen bewundert hatte und für die ich nun die Kraft hatte, sie für mich umzusetzen. Ich kaufte mir von meinem wenigen Geld ein Moped und lernte fahren. Ich spürte Erinnerungen und den Wind, wie damals auf dem Rücksitz. Doch nun saß ich am Lenker und musste Verantwortung für mich übernehmen. Es gab wieder ein kleines Heute. Und dann fing ich wieder an, mich zu spüren und zu suchen. Und ich suchte und ich scheiterte. Und ich versuchte und ich scheiterte. Und ich versuchte und ich besuche mich und dich und erkenne eine tiefe Sehnsucht und den Glauben, nur du, neuer Mensch in meinem Leben, könntest mich wieder ganz machen. Ich schreibe dir leise von Spatzen, Blumen, Klängen und Libellen und ich denke laut: Bitte lass mich immer wieder bei dir bleiben, in jeder Gestalt, in der ich mich sicherer und liebevoller fühle als in mir selbst. Ich möchte dich besuchen und mich dann eines Tages wieder verwandeln in mich selbst. Wir sind nur so kurz auf der Erde. Ich wäre gerne mit dir da und möchte dir sagen, Ich brauche heute deine warmen Hände, deine Sonne, deinen Regen, deine Stimme und deine Liebe. Bitte brauche meine auch. Ich habe noch ganz viel davon. Bitte, bitte nimm sie. Bitte gib meiner Liebe und meiner Trauer ein sicheres Zuhause. Du schaust mich an. Und ich fühle, dass es in meiner Verantwortung liegt, meiner Liebe mit ihrer Trauer ein sicheres Zuhause zu geben. Mit meiner Stimme, meiner Seele, meinem Geist und meinem Körper. Ich weine. Nur ich kann meiner Liebe eine menschliche Gestalt geben und ein sicheres Zuhause. Das fühle ich auch durch dein Du, durch deine Liebe und durch deine Trauer, die ich nicht zu benennen vermag. Und dann sagst du mir leise, ich bin bei dir. Und ich sehe, wie Menschen mich anlächeln und Vögel durch meine Regenbogenduschen fliegen, während ich Bäume und Klänge gieße und lächle.
Thank you.